Ja, Manfred Siebald, der Meister der Liedtexte in der Sprache unserer Zeit und auch in literarischer Qualität, das gibt's selten. Eines seiner ersten Lieder schon vor Jahrzehnten. Ja, leider hören wir ihn nicht mehr singen, der ist nun auch schon 75 demnächst. Na, und dann lassen die Kräfte nach. In deinem Haus, hier bei uns, Gottes Haus. Wie hat die Annika in der Moderation angekündigt, es geht heute um offene Türen und private Räume mit exklusiver Zugangsmöglichkeit. Das kenne ich so, wenn man ein Restaurant aufsuchen will und dann steht draußen ein Schild, heute privat, geschlossene Gesellschaft. Ja, und dann ist leider zu. Also ich habe sehr interessiert den Gottesdienst vom letzten Sonntag online einen Tag später verfolgt und genossen. Ja, liebe Genossen, meinte ich jetzt nicht, ich habe den Gottesdienst genossen, liebe Genossen. Ich habe auch mein Emblem heute mitgebracht, aber es ist ja Aschermittwoch und da ist alles vorbei. Das Kreuz, ein Metallgusskreuz, das habe ich seit 50 Jahren, aber seit bestimmt 46 Jahren nicht mehr verwendet. In meiner Anfangszeit als Jugendpastor, Anfang der 70er, da gab es die Jesus People. Einige werden sich noch daran erinnern. Ne? Da schwappte von den USA eine, muss schon sagen, eine Erweckungsbewegung herüber. Damals sang Judy Collins, Amazing Grace. Und in USA kamen Tausende, wenn nicht sogar Millionen, junge Leute zum Glauben an Jesus. Und dann waren wir damals die Jesus People. Und da musste man das Kreuz haben, um akzeptiert zu sein. Und ich fühlte mich ein bisschen vollmächtiger mit dem Kreuz dann immer. Da steht drauf, ich bin bei euch alle Tage, spricht der Herr, ein gutes Wort, wobei man immer überhört, das ist unvollständig, denn das und fehlt. Und siehe, ich bin bei euch. Davor steht nämlich, macht euch auf die Socken, geht hin in alle Welt und predigt und redet von mir und tauft die Leute und lehret sie alles halten. Also die besondere Zusage für die Leute, die predigend oder redend mit Jesus unterwegs sind, was wir ja natürlich auch alle sind. Also Karnevalet als Norddeutscher hatte ich da natürlich unheimlich Verstehensprobleme. Aber ich hatte damals einen sehr pfiffigen Kollegen, der kannte sich aus. Der war auch mal bei euch Pastor, der Bernd. Und der hat mir beigebracht, was hier Karneval ist. Aha, da fing ich an zu staunen. Er hat mir was erzählt von den Fädelszöchs und von der Stunksitzung. Habe ich genossen vor 10 Tagen hier irgendwo in Mülheim, muss die gewesen sein. Oh ja, und mittlerweile bin ich ja 25 Jahre Rheinländer und habe viel dazugelernt. Aber es ist vergeblich, irgendeinem, der nicht das mal hier miterlebt hat oder erklärt bekam, beizubringen, was Karneval ist. Die kennen nur die Exzesse, die alle Welt so wahrnimmt und die Müllberge am anderen Morgen und. Aber was lese ich in eurem Gemeindebrief? Die Grundidee des römischen Karnevals, unbeschwertes Feiern, ja. Und von der Etymologie habe ich gelernt, das ist nicht nur Karnevalet, also Fleisch, Lebewohl, bevor die Fastenzeit beginnt, heute, erster Sonntag der Fastenzeit, womöglich auch Carus Navalis, Schiffswagen, weil die alten Römer ihre Schiffswagen durch die Stadt gezogen haben sollen und dann gefeiert haben. Unbeschwertes Feiern. Was ist, wenn Christen von Mülheim gemeinsam gebastelte Kostüme im Fädelszoch mitbrächten, mitsingen und die gute Nachricht und das närrische Volk brächten? Super Idee. Ich werde die Seite kopieren und in alle Lande schicken und sagen, ihr müsst was dazulernen. In Köln-Mülheim hat man das längst verstanden. Ich bin dann nach 8 Jahren im Regierungsbezirk Köln, Siegburg gehört dazu, in Düsseldorf gelandet, hab's da leider nur 4 Jahre ausgehalten. Das wird euch erfreuen. Aber wenn man Essen und Weltersbach dazu zählt, dann komme ich tatsächlich auf die 25 Jahre. Es soll heute um ein Thema gehen, das etwas zu tun hat mit dem Beginn der Passionszeit. Wie kamen die Leute damals auf die Idee, man müsse Jesus umbringen? Dafür gab es mehrere Gründe. Ganz am Anfang schon den Grund, dass er am Sabbat, am heiligen Tag, wo es die wichtigsten und wesentlichsten Gebote gab zur Sabbatheiligung, nichts dabei fand, Ehren auszuraufen mit seinen Jüngern vom Wegesrand und die zu verspeisen, was man durfte, was allgemein üblich war, aber nicht am Sabbat. Und Menschen heilen, also ärztliche Tätigkeiten am Sabbat ausüben. Das steht zum ersten Mal in der Bibel, den müssen wir umbringen. Der stört uns auf eine Art und Weise, das hält man nicht aus. Und nach weiteren Anlässen, der letzte, kurz bevor das passiert, an Karfreitag, ist der, von dem ich heute lese, aus Markus 11 und Matthäus 21. Und Jesus kam nach Jerusalem und ging in den Tempel und fing an, die Verkäufer und Käufer auszutreiben und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler umzustoßen. Und er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Gebetshaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Fortsetzung in Matthäus 21. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Und als die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen, hörst du, was diese rufen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten dich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Tempel, Kirche, Gottes Haus. In deinem Haus bin ich gern Vater, singt Manfred Siebald, wobei ich bei der dritten Strophe mir nie so ganz sicher bin. In deinem Haus höre ich gern Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. Naja, dann kriegt man als Pastor einen auf den Hut, wenn es einem nicht gepasst hat. Er hat ja noch ein anderes Lied getextet, das das ein bisschen mehr karikiert, was er in der Kirche erlebt hat. Also er ist ja längst in einer evangelischen, lebendigen Gemeinde in Mainz aktiv, mitarbeitend und auch tätig, predigend. Aber in anderen Kirchen kann man das schon erleben. Da denke ich manchmal im Altenberger Dom drüber, nach so sehr ich die Gottesdienste schätze und die fantastische Orgel- und Chormusik. Und immer, wenn es terminlich klappt, ich versuche dabei zu sein. Aber was der Siebert da singt, stimmt. Die Bank ist uralt und steinhart und sie knarrt, wenn ich nach dem Rechten sehe und nach dem Linken. Der muss in den Dom gewesen sein. Man hält's da länger als 10 Minuten nicht aus, dann geht's in den Rücken. Woran denken wir, wenn wir Gottes Haus und Kirche hören? Tempel. Es gibt in Monheim einen Riesentempel, habe ich neulich gesehen. Aber das ist ein anderer Tempel. Keiner, der den Christengott verherrlicht. Mormonen nennen ihre Häuser Tempel und. Da macht in der Grundschule die Lehrerin in Heimatkunde eine Stadtbesichtigung. Heimatkunde, so hieß das in meiner Zeit, als ich Schüler war. In der Stadtkirche. Sie gibt ihnen die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben, was sie heute erlebt und gesehen hätten. Einer der Achtjährigen schreibt, wir waren heute im Haus vom lieben Gott. Er selber war nicht da. Nur seine Frau, die war gerade beim Saubermachen. Kirche, natürlich, kulturelle Einrichtung. Das war keine Baptistenkirche, wie ihr euch vorstellen könnt, obwohl wir hier einen Restbestand von Kirche haben. Respektabel. In einer unserer Nachbargemeinden ist passiert, dass in einer Klasse, das muss schon so Anfang Gymnasialstufe gewesen sein, der Lehrer die Baptistenkirche am Ort vorführte, also in Freikirchenkonfessionskunde, und fragte dann, was ihnen denn hier so aufgefallen sei. Man fällt ja so auf, ach, der Altar ein bisschen anders und was soll diese große Duschanlage hier, wenn man das nicht versteht. Und nun, in der Kirche hatte ein Architekt eine sehr moderne Deckenkonstruktion angebracht mit Platten und nach oben gerichteten Beinen immer. Und wenn man nicht genau hinsieht, dann denkt man dann, nu. Da sagte einer, Herr Lehrer, ich weiß was, hier hängen die Tische an der Decke. Das stimmt. Wenn man nicht, da hängen Decke an der Tische, nur umgekehrt, mit Platte nach unten. Was uns alles in der Kirche auffällt, oh weh, oh weh. Ja, was fällt uns bei diesem Text denn ein? Ja, Jesus war auch dafür, dass es ruhig und ordentlich zugehen muss im Tempel. Da darf es nicht laut sein. Nee, stimmt nicht. Die Kinder singen und toben und schreien. Die posaunen sogar das Messias-Geheimnis raus. Der Sohn Davids, das sagt man nicht. Große Entrüstung. Und Jesus sagt, wieso? Lass er doch singen und toben. Oder als Präambel für eine Hausordnung, Kirche oder Kapelle, weiß ich nicht. Mein Haus soll ein Haus des Gebetshaus heißen, spricht der Herr. Punkt, Punkt, Punkt. Was danach kommt, das sehe ich nie in den Hausordnungen. Und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das schreiben wir nicht so gerne dahin, ne? Also Sauberkeit, Ordnung und so. Also bitteschön, da bin ich der Allererste, der dafür ist. Auch für anständiges Benehmen natürlich, klar. Aber eine unserer Nachbargemeinden hat diese diakonische Tat vollbracht, als die Flut, ja, es war also Leichling, muss ich dann doch dazu sagen, die Stadt unter Wasser gesetzt hatte, auch der örtliche Kindergarten vollkommen abgesoffen, haben sie dann ein Jahr das Gemeindehaus dem Kindergarten überlassen. Und das hat einigen gar nicht gepasst, denn da wurde es auf einmal so dreckig. Das hat man davon, wenn man Gottes Haus wirklich zu Gottes Haus macht. Also der Text eignet sich nicht dazu, Plädoyer zu halten für Ruhe und Ordnung, vor allen Dingen nicht kaufen und verkaufen und bitte nicht essen und nicht trinken, dann bitte zuallererst raus mit dem Büchertisch. Haben wir noch? Und keine Kollekte und so. Da gibt's solche uralten Vorstellungen von, auch bei den Freikirchlern, wie es hier zugehen muss. Ich weiß, eine liebe Kapelle, da weilet mein Herz so gern. Da singe ich mit meinen Geschwistern Loblieder zum Preise des Herrn. O komm, o Pilger, komm mit zur Kapelle. Ich 3-4 grinsen noch, die kennen das. Also das Weltersbachlied, wo die Pilger mit zur Kapelle kommen. Als Kind, die Lieder, die speichert man dann ja. Und lasst uns helfen, Zion bauen, sind wir auch noch schwach und klein. Jesum wollen wir vertrauen, er wird unsere Hilfe sein. Da geht's drum. O, dass bald auf allen Höhen, überall, an jedem Ort, mög ein Tempel Gottes stehen, wo man höret Gottes Wort. Tempel. Kann man unser Haus auch nennen. Und nicht Eingeweihte benennen auch unsere Gotteshäuser Tempel. Aber Gottes Haus, sei es drum. Damals der Tempel. Also man muss eine Vorstellung davon haben, was sich da ereignet hat. Der Tempel, das ist nicht nur dieser große rechteckige Kasten, der zu Jesu Zeiten schon was besonders Theatralisches war, sondern der Tempel ist ein Stadtteil. Herodes der Große hat aus dem kümmerlichen Tempel des Salomo und später des Zerubabel einen Prachtbau gemacht, der konnte sich sehen lassen im Orient. Rings um der Tempelplatz 400 mal 300 Meter und von Säulenhallen umgeben, das ist schon was. Und im Tempel, da gab es zunächst das Allerheiligste in dem Gebäude, hinter dem Vorhang, da durfte nie einer rein. Da hatte der unsichtbare Gott sein Zuhause. Nur der hohe Priester am großen Versöhnungstag einmal durfte in das Allerheiligste. Und dann das Heiligtum. Also, dies ist so unser Heiligtum. Da darf man schon da sein, ne? Aber da geht's nun wirklich streng gottesdienstlich zu. Und dann der Vorhof, der äußere Vorhof, der Vorplatz im Freigelände, zunächst für die Juden, abgegrenzt mit einer Kette, Zutritt nur für Juden. Und dann der äußere Vorhof auf dem Riesenplatz. Und das, wie es sich hier ereignet, geschieht auf dem äußeren Vorhof des Tempels, auf dem Freigelände. Was ist das? Da kommen die Pilger von weit her und müssen zunächst mal das Geld umtauschen, Geldwechslerstube. Die römischen Münzen durfte man im Tempel nicht verwenden. Der jüdische Schekel musste es sein. Wozu brauchte man den? Um das Opfertier zu kaufen. Deswegen die Wechselbankhaltler und die Tauben- und Schafverkäufer, wie es in den Parallelevangelien heißt, ich brauche mein Opfertier. Also ganz normales, geschäftiges Treiben. Kollekte können wir heute noch, ne? Sowas Ähnliches. Nun müssen wir damit nichts mehr verkaufen. Etwas ganz Normales. Das war notwendig für den Tempelbetrieb. Jawohl, für den Tempelbetrieb. Und dann kommt Jesus und gibt zu verstehen, damit ist jetzt Schluss. Wohl auf drastische Weise. Was macht er da? Es gibt Leute, die sagen, na, da hat Jesus eigentlich mal einmal gezeigt, was er wollte. Es war ein misslungener Putschversuch. Oder der Willkürakt eines Fanatikers. War das eine unkontrollierte Affekthandlung, wie er seinem Ärger Luft macht? Sowas Tumultuarisches im Tempel, das passt irgendwie nicht zu Jesus, ne? Dann gibt's noch diejenigen, die sagen, er habe auf die Händler und Geldwechsler und die Tauben und Rinder, Schafverkäufer eingeschlagen mit einer Peitsche. Das ist also Fantasie. Bei Johannes steht, er habe aus den herumliegenden Binsenstrecken, mit denen man die Tiere ranführen musste, in Zeichensprache gesagt, also das geht hier nicht, damit muss Schluss sein. Und wenn er da auch mal 2-3 Tische umgekippt hat und das Ganze geht zu Bruch, ist nicht schön, aber durfte der das? Eine prophetische Zeichenhandlung. So hat schon Jeremia im Tempel einen Krug zerschmettert und dann, um zu sagen, so wird es uns ergehen, wenn wir nicht auf unseren Gott hören. Also eine Ausnahmehandlung und nicht zur Nachahmung empfohlen. Obwohl ich immer so Proteste mal mitkriegte. Und ihr merkt, ich mache jetzt einen Riesenfehler. Ich tue so, als seien unsere Gotteshäuser heute ein Tempel. Aber ich bleib mal kurz dabei. Das hättest du nicht zulassen dürfen. Das ging zu weit. Da wurden doch Tische hingestellt und dann wurde da gegessen und getrunken, sagten unsere Russlanddeutschen, bei so einem Gelage machen wir nicht mit und. Also in unserem Bemühe, die Würde und Heiligkeit des Gotteshauses zu wahren, sind wir bei Jesus an der falschen Adresse. Da toben die Kinder und da darf eigentlich alles sein in unseren, bitteschön, Versammlungsstätten. Mehr haben wir heute nicht. Wir haben keinen Tempel. Der Tempel war der Ort, von dem die Juden sagten, hier wohnt Gott, das Haus vom lieben Gott. Wo man am Montag nur seine Frau trifft, denn die macht dann sauber, ne? Aber Salomo wusste schon bei der Tempeleinweihung 950 vor Christus, nee, das ist nur etwas Symbolisches. Hier hat Gott sowas wie ein irdisches Absteigequartier. Der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen, wie denn dies Haus, das ich versuche, dir zur Ehre zu bauen. Und das war verhältnismäßig bescheidener Kasten damals, der erste Tempel. Biblisch heißt es, der Tempel Gottes, der seid ihr. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein, sondern in Herzen. Und das Lied ist schon richtig, Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die, nicht Kapelle, die Gemeinde. Ob mit oder ohne Haus, ob notdürftig in einem Zeltdach und schlimmen Zuständen in Syrien, in der Ukraine oder sonst wo. Wo Christen sich versammeln, da ist Tempel. Also kein Diskussionsbedarf über das, was man da dürfte in unseren Gotteshäusern. Und seien sie noch so schön und prächtig, respektabel, da ist nichts verboten, was Menschen dient und was Gott ehrt. Und was Menschen dient, das ehrt Gott. Und da sehe ich schon stehen, was ihr gleich braucht für die Mittagspause und das, was anschließend ganz selbstverständlich passieren wird. Also bitteschön, in dem, was Jesus tut, bergen sich Missverständnisse. in dem, was er sagt, da findet sich die Wahrheit dieser sogenannten Tempelreinigung. Was reinigt er denn da? Man muss schon genau lesen. Markus legt Wert darauf, wörtlich zu zitieren, Jesaja 56. Mein Haus soll ein Haus Gebets heißen für alle Völker. Ihr aber habt es privatisiert. Wie lautete das Motto vorhin? Private Räume mit exklusiver Zugangsmöglichkeit. Du kanntest meine Predigt doch gar nicht. Privatisiert. Was ist eine Räuberhöhle? Ja, schlimme Machenschaften, ne? Räuberhöhle ist ein Rückzugsort, wo man die Beute teilt. Und das schöne, höfliche Wort privat, lateinisch, ist nichts anderes als beraubt. So sehr uns das ärgern mag, wenn wir gerne ein Stück Wiese oder Wald benutzen dürften und da steht privat, Zutritt verboten, reicht eigentlich schon privat, weiß man, nee, darf ich nicht rein, ist dem allgemeinen Brauch entzogen, nur für privilegierte Leute, nur für die, die die richtige Eintrittskarte haben oder die dazugehören. Ach, und da bin ich erwischt. Zu Zeiten, als es die innerdeutsche Grenze noch gab, gab es einen Stempel, den durften wir benutzen, um unsere Papiere per Post schicken zu können, an unsere Partnergemeinden oder an den Nachbarbund. Nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Dann gingen die Papiere durch, auch bei der Zollgrenze. Ah ja, da wollen wir nicht so drauf gucken. Ich hatte nur einmal einen Fehler gemacht und die Einheitsübersetzung dabei. Und das hat mich Stunden an der Grenze gekostet, was ich denn mit der deutschen Einheit da wollte. Um den klar zu machen, das ist zwar biblisches, diese Einheitsübersetzung. Aber nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Privatisiert. Und da gibt es sehr, sehr viele Gemeinden, die sich scheinbar in Gottes Haus versammeln und darauf stolz sind, merken gar nicht, Moment mal, wir haben uns privatisiert. Das geschieht irgendwie zwangsläufig im Lauf der Jahre. Da gibt's Rituale oder Lieder oder Floskeln oder die versteht man nicht, wenn man neu dazukommt. Das geht selbst mir so. Ich habe da noch im Ohr, was früher so gang und gäbe war, aber mittlerweile hat sich ja vieles zum Glück ausgewachsen und wir haben dazugelernt. Wenn der Gottesdienstleiter sich dahinstellt, meistens war es der Gemeindeleiter, ich bitte doch, dass Geschwister aus anderen Bundesgemeinden sich hier vorstellen. Ich erlebte mit, wie eine freundliche katholische Frau sich hinten vorstellte. Ich komme von St. Johanne. Ja, das hatte ich nicht gemeint, ne? Oder ein junger Erwachsenen, der das mitkriegt, da gehe ich nie wieder hin. Da zwingt man mich, dass ich mich öffentlich vorstelle. Das Schlimmste, was man tun kann, Gäste ins Rampenlicht stellen. Na, das haben wir doch hier so üblich, nicht wahr? Nein, nein, unsere ausgrenzenden Rituale. Ich rede jetzt hier natürlich aus dem Fenster raus. Denn die Salzstraße ist längst eine menschenfreundliche Gemeinde, so wie ich euch wahrnehme. Aber wirklich für alle oder nur für die, die sich hier auskennen oder die wir meinen? Ich höre noch das Wort unseres Gemeindeleiters damals in einem Gebet und er hat es ernst gemeint. Ach Herr, schicke uns doch Menschen, die zu uns passen. Der Herr schickt uns Menschen, damit wir zu denen passen. Ich weiß, ihr wisst das längst. Also Tempelreinigung, aha, Gemeinde ist Gottes Haus für alle. Gegen die Privatisierung. Viele solcher Beispiele habe ich immer noch im Kopf. Gemeindejubiläum in Süddeutschland. War so 50-jähriges Bestehen der Gemeinde. Ich werde als Nachbarpastor eingeladen, dabei zu sein. Der Ortsbürgermeister schickt seinen Dezernenten oder irgendeinen, der in seinem Auftrag ein Grußwort der Stadt überbringt. Er meint es gut, hat sicher das vorgelesen, was die Sekretärin ihm aufgeschrieben hat. Die hiesige Baptistengemeinde errichtete sich vor 50 Jahren ein Haus zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse. Das war so klassisch, das habe ich mir aufgeschrieben. Bedürfnisbefriedigungsanstalt. Ich meine, die Kirche braucht auch zwei solches, eins mit Männlein und Weiblein, okay. Aber ist ein klassischer Versprecher. Nein, nicht unser Bedarf. Für alle. Bonhoeffer hat es uns ins Stammbuch geschrieben und seinen Theologiestudenten klargemacht, Kirche ist Kirche für andere. Natürlich auch für uns. Und da bin ich bei der Liedstrophe immer ein bisschen irritiert. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ja, das ist Voraussetzung, aber nicht wir. Sondern wenn wir unsere Herzen und alles, was wir haben können, öffnen zu dem Auftrag, den Jesus damals seinem Volk klar gemacht hat. Sag mal, was habt ihr aus dem Tempel gemacht? Es sollte der Ort sein, wo alle, auch die Heiden, Zugang haben und den Gott Israels kennenlernen können. Und ihr habt ihn für euch gepachtet als geschlossene Gesellschaft. Natürlich war es damals eine Erschütterung. Er hat unseren Tempelstolz gekränkt. Und er sagt obendrein auch, diesen Tempel, den werde ich in 3 Tagen abreißen und einen neuen bauen. Jetzt haben die gesagt, das reicht. Er verherrlicht den Tempel nicht, er verherrlicht Gott. In deinem Haus bin ich gern Vater. Wir sind es natürlich. Und es ist unsere bleibende Aufgabe, in allen Zeiten den Herausforderungen zu entsprechen, die jeweils neue Zeiten uns bringen. Ich erlebe in unseren Nachbargemeinden, wie man die Stunde verstanden hat. Eine Gemeinde oben im Ruhrgebiet hat als zweithauptamtliche Mitarbeiterin eine Iranerin angestellt, weil ein hoher Prozentsatz in der Gemeinde mittlerweile Iraner sind, statt dem ehemaligen Jugendpastor, den sie dann nicht mehr brauchen. Und. Das spricht Bände. Und ich wünsche euch Mut und Entschlossenheit und auch Kreativität, vielleicht auch nachher für die Mitgliederversammlung, Gott auf der Spur zu bleiben, damit wir nicht im Lauf der Zeit uns privatisieren. Jesus hat es anders gemacht. Da heißt es in einem Lied der Urgemeinde in Philipper 2, wohl dem allerersten großen Hymnus, er hielt es nicht für einen Raub wie Gott zu sein, sondern äußerte sich selbst und wurde Mensch. Das heißt auf Deutsch, Entschuldigung, Lateinisch, er hat sich nicht privatisiert, sondern hat die Herrlichkeit Gottes verlassen und wurde ein Mensch wie wir. Und da verstehe ich das Wort von Bischof Kamphaus in Limburg, mach's wie Gott, werde Mensch. Und in Köln muss man wohl ein besonderer Mensch sein, um akzeptiert zu sein. Und deswegen habe ich heute noch mal, nach gefühlt 48 Jahren, mein altes Kreuz herausgetragen. Sag, ja klar, wenn ich in die Salzstraße komme, dann muss ich, um vollmächtig zu predigen, hier das Kreuz tragen. Denn am letzten Sonntag hatte jeder sein schönes Emblem gezeigt und damit klargemacht, wir sind Gemeinde für andere. Und so wollte ich heute auch mal ein Prediger für euch sein. Ich wünsche euch eine ertragreiche, gute Mitgliederversammlung in Gottes Spur, in Jesu Sendung, in dem Dankbarsein und auch im Entdecken für das, was auf euch zukommt, um den Auftrag Jesu zu erfüllen, ihr seid für alle da und nicht nur für euch selbst. Amen.